Ich habe ja das letzte Mal vor 3 Wochen versprochen, dass ich das Thema noch weiterführe. Damals hatten wir das Thema im Buch Hiob oder mit dem Hintergrund vom Buch Hiob angeschaut. Nun, viele werden sich fragen, gerade jetzt in dieser Zeit, habt die Frage auch schon gehört, wo ist denn jetzt Gott in dieser Corona-Krise? Wir hier spüren noch nicht so viel, aber wenn wir in den Zeitungen lesen, wenn wir die Medien schauen, dann wissen wir, dass an anderen Orten es sehr, sehr schwierig ist. Nicht nur, dass Menschen ihre Liebsten verlieren, dass sie durch ganz schwierige Krankheitsverläufe hindurchgehen oder eben schlussendlich Kontakte nicht mehr pflegen können, sondern auch finanziell ist es in gewissen Ländern extrem schwierig. Ich denke an Indien, ich denke an Südamerika, auch in Teilen Südafrikas, ganz schwierige Zeit. Gleichzeitig oder, lesen wir von Leuten, die fähig sind, in einer solchen Zeit das auszunutzen und zu betrügen. Sachen, bei denen wir wirklich sagen, wie ist denn das möglich? Auf der anderen Seite ist wirklich die Frage, was hast du selber für Fragen in dieser Zeit? Welche Fragen stellst du an Gott in dieser Zeit? Oder ist für dich die Welt so in Ordnung? Ich denke, es ist sehr herausfordernd, gerade wenn wir auch mit Leuten dann sprechen, die dann mit der Frage kommen, mal schauen, der will nicht, ja? Könnte das vielleicht in der Technik dann nachführen. Die Frage eben, warum verhindert Gott denn das nicht? Wenn doch Gott jetzt die Macht hat, das zu verhindern, warum verhindert er das nicht? Warum greift Gott nicht ein? Das ist hier die Frage. Und diese Frage, eben das letzte Mal hatte ich diesen Begriff auch eingeführt, die nennt man eben diese Theodizee-Frage. Die Frage, wenn Gott doch allmächtig ist, wenn Gott also die Möglichkeit hat, einzugreifen und dem Bösen ein Ende zu bereiten, warum macht er es nicht? Warum greift er nicht ein? Das ist hier diese Frage, der wir heute weiter nachgehen wollen. Dabei hatte ich das letzte Mal 3 Antworten gegeben. Ich gehe die ganz kurz nochmals durch. Ich möchte noch in Erinnerung rufen, vielleicht haben die meisten das mitbekommen, ganz kürzlich im Zürcher Zoo. Ein Tiger hat eine Tierpflegerin, eine 55-Jährige, angegriffen und sie ist dann an den Folgen verstorben. Nun ist die Frage, wird jetzt dieser Tiger vor Gericht gestellt? Was meint ihr? Ja, natürlich nicht, oder? Das wäre ja unsinnig. Aber warum denn nicht? Warum wird kein Tier vor Gericht gestellt, hingegen wenn ein Mensch einen anderen Menschen umbringt, dann schon? Das ist doch ein Unterschied. Wenn in der Evolutionstheorie, wenn wir da reden, dann sagen sie, ja, wir sind einfach irgendwie von den Affen abgestammt, so ein bisschen bessere Tiere. Aber es gibt doch ein fundamentaler Unterschied, was nämlich die Verantwortlichkeit anbelangt. Was aber auch die Fähigkeit anbelangt, eben moralisch zu denken und frei zu handeln. Und das hatte ich eingeführt als einen ersten wichtigsten Grund, den wir nennen können. Gott hat uns so erschaffen mit diesem freien Willen, der natürlich eingegrenzt ist, aber wir haben einen freien Willen. Wir können zwischen dem Guten und dem Bösen entscheiden. Wir haben eine Vernunft. Wir haben auch Einsicht in das, was Gott sagt und von uns möchte. Wir können also moralisch entscheiden. Das ist einer der wichtigsten Gründe, weshalb es das Böse überhaupt gibt. Weil das impliziert natürlich, dass man sich eben auch für das Böse entscheiden kann. Wenn das unmöglich wäre, dann wären wir eben bessere Roboter oder wie die Tiere. Das Zweite, das ich dann beleuchtet hatte, war, dass das Leiden immer wieder auch einen wiederherstellenden Effekt hat oder Funktion ausübt. Dazu möchte ich vielleicht einfach nochmals in Erinnerung rufen, Hebräer 12. Da spricht das Wort Gottes über die Erziehung. Ein ganz interessanter Vers hier, Vers 11, mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh oder verursacht quasi ein Leiden. Eben scheint alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Doch später trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Also Gott sagt eigentlich hier, die Erziehung ist nicht unbedingt etwas Angenehmes, oder? Wenn wir eingeschränkt werden, wenn wir nicht das machen dürfen, was wir wollen, oder eben wenn Gott gewisse Erziehungswege auch zulässt. Aber er hat ein Ziel damit. Und der dritte Grund, den ich damals beleuchtet hatte, war, dass Gott selber in diese Welt gekommen ist, in Jesus Christus, und das Leid auf sich genommen hat. Um schlussendlich, schrittweise, das ganze Universum wiederherzustellen. Das einfach nochmals zur Erinnerung. Nun, heute möchte ich weiterfahren mit der Frage, ja, wer ist denn jetzt der Verursacher vom Bösen? Verursacher gemäß Duden heißt ja eben, wem kann man die Schulden in die Schuhe schieben? Ja, also der Verursacher ist derjenige, der eben bezahlen soll. Kennen wir, oder? Verursacherprinzip. Nun ist die Frage, ist denn der Mensch oder eben die Natur, das haben wir ja das letzte Mal auch angeschaut, haben gesehen, das Böse wird verursacht entweder durch Menschen, eben die jemand ausrauben, töten, betrügen, oder aber durch die Natur, ein Erdbeben, ein Taifun, ein Sturm, was immer. Ist es denn jetzt so, dass die Verursacher sind und man dort schlussendlich jetzt auch eingreifen sollte? Wenn ihr die Zeitung aufschlägt, dann seht ihr immer wieder, die und die Person wurde jetzt verurteilt oder es war ein technischer Defekt, gerade letzthin waren 4 Kinder gestorben, also irgendwie hätten vielleicht die Autobauer dort noch ein bisschen besser arbeiten sollen. Oder eben auch der Klimawandel wird uns weiß gesagt, oder? Das ist der Mensch, der das verursacht hat. Oder dann eben die Natur selber, Erdbeben mit Zerstörungen, haben wir auch vorhin gehört, in Japan sind sie besonders betroffen. Also heißt das, ist oder müssen wir den Schuldigen immer in der sichtbaren Welt suchen? Das ist mal die erste Frage. Das heißt, können wir schlussendlich sagen, jawohl, es ist ein Mensch oder eben es ist die Natur? Und logischerweise, wenn der Verursacher der Mensch ist oder eben die Natur ist, dann können wir auch etwas tun. Dann können wir ja Maßnahmen treffen, um eben schlussendlich dem vorzubeugen. Das ist eigentlich mal so die erste Schlussfolgerung. Wenn also das Sichtbare, für uns Sichtbare, der Verursacher ist vom Bösen, dann sollte ich in der Lage sein, mittels der Wissenschaft dem auf den Grund zu spüren, um schlussendlich das Böse aufzuspüren und zu bearbeiten. Eine so richtige Wurzelbehandlung zu machen, oder? Damit das Böse weg ist. Und wenn ihr genau hinschaut, sei das Rationalismus oder sei das Humanismus, also Rationalismus heißt das Denken, dass man mit dem Verstand alles erklären kann, alles auf das Sichtbare. Humanismus sagt, der Mensch ist eigentlich von Anfang an ganz gut. Er wird einfach durch die Umwelt irgendwie verdorben. Dann sollte es also möglich sein, dass wir durch die Wissenschaften, eben Naturwissenschaften zum Beispiel, dass wir hier Mittel finden dagegen. Und ich denke, Ärzte, Medizin hat vieles lösen können, oder? Aber wie wir jetzt feststellen müssen, ist das Ganze doch nicht so einfach. Wir haben immer noch x Krankheiten, bei denen man wie machtlos ist. ganze Thematik Krebs auch, Krebsleiden und so weiter, ohne hier in die Tiefe zu gehen. Oder aber, die Philosophen können doch uns eine Ethik darlegen, bei denen wir wissen, was wir zu tun haben, damit alles richtig daherkommt. Und diejenigen, die ja im Studium sind, die haben sicherlich das Ethikfach auch besucht, oder? Kein Ethikfach in der Naturwissenschaft? Oh, das ist aber nicht gut. Hä? Gut, wer studiert Wirtschaftswissenschaft? Dort gibt es sicher ein Ethikfach, oder? Gut, also wir haben ein Ethikfach und da wird versucht darzulegen, weshalb denn eben Korruption nicht gut ist. Oder da wird erklärt, Korruption schadet schlussendlich. Absolut logisch. Ja, wie ist es mit der Korruption? Nimmt die ab oder nimmt sie zu? Könnte man eine Umfrage machen. Sie nimmt zu. Das hat einen anderen Grund, oder? Deshalb. Und wir müssen ja nicht weit gehen. Auch in der guten Schweiz, oder wenn wir so an den Fußballsport denken und an den Bundesanwalt denken und so, ist also die Korruption auch nicht unbedingt weit. Nun die Frage, oder nein, eigentlich muss man ja jetzt schon zum Fazit kommen, oder? Damit ich nicht zu lange da verweile bei dieser Frage. Also mein persönliches Fazit wäre, dass eben die Naturwissenschaft, die Geisteswissenschaft, die Rechtswissenschaft, oder? Wir haben ja immer mehr Gesetze, oder? Die alles versucht irgendwie zu regeln und immer wieder findet man ein neues Schlupfloch, oder? Also alle diese Wissenschaften, ich habe es nicht alle aufgezählt, aber irgendwie schaffen sie es nicht, oder? Das Böse ist immer noch da, beziehungsweise an gewissen Orten nimmt es wieder zu, ist wie, man bringt das irgendwie nicht in den Griff. Auch der Schutz gegen Naturgewalten, man hat sich gut, oder man kann sich für gewisse Sachen gut schützen, aber wenn ein richtiges Erdbeben kommt, dann nützt alles nicht. Und so weiter. Also wir sind sehr begrenzt. Wie ist da eben Salomon in den Sinn gekommen? Der hat das schon vor 3000 Jahren so ausgedrückt, im Prediger 1, nichtig und flüchtig, sprach Kohelet. Kohelet heißt eben Prediger, der König Salomon. Nichtig und flüchtig, alles ist nichtig. Welcher Gewinn hat der Mensch von seinen ganzen Mühen und Arbeit unter der Sonne? Das war so seine Schlussfolgerung. So, ihr bemüht euch und schlussendlich das Resultat in Bezug jetzt eben auch auf die Bekämpfung des Bösen ziemlich bescheiden. Gut, ja, also wenn wir dem Menschen und der Natur irgendwie das einfach auch dort nicht wirklich behandeln können, dann ist ja wahrscheinlich nicht letztendlich das Problem beim Menschen und bei Natur, da müssen wir weitergehen, dann ist das Problem wahrscheinlich bei Gott selber. Ist es denn nicht so, wenn jemand sagt, wo ist denn Gott jetzt? Oder wo war Gott, als mein Kind überfahren worden ist, das Beispiel? Ist es nicht so, dass man mit dieser Frage ja bereits schon Gott anklagt? Oder wenn ich so herausfordernd frage, ja, wo war denn Gott jetzt? Oder wo ist jetzt Gott in dieser Situation? Dann klage ich doch Gott bereits schon an. Müssen wir uns bewusst sein bei dieser Frage. Also mit anderen Worten, wir sagen aus, Gott, das war auch die Eingangsfrage, wenn es dich denn überhaupt gibt, oder? Du schaust einfach zu, tatenlos zu. Im besten Fall, oder? Im schlechteren Fall wird Gott sogar bezichtigt, dass er das Böse verursacht hat. Es gibt übrigens auch solche, die dann bestehende Bibelverse nehmen und sagen, da steht's, oder? Gott hat das verursacht. Ganz heißes und heikles Thema. Kommt dann nachher noch zurück. Ohne das jetzt weiter zu vertiefen, möchte ich mal Jakobus zitieren. Jakobus sagt in seinem Brief, doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem versucht werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemand dazu. Also Gott führt niemanden oder verführt niemanden dazu, etwas Böses zu tun. Das ist seine Aussage. Andererseits sagt er im Vers 17, von oben kommen nur gute Gaben, nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert, bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis gibt. Also mit anderen Worten, die Bibel sagt uns, Gott ist nur Licht. Es ist kein Böses in ihm. Von ihm kommt auch kein Böses. Also wir können, wenn wir die Bibel ernst nehmen, nicht Gott anklagen, wenn irgendetwas Böses passiert. Das Böse kommt nicht von ihm. Jetzt haben wir ein schönes Dilemma, oder? Jetzt sage ich, die Menschen sind irgendwie, ja gut, die verüben das Böse, aber sie sind nicht wirklich die tiefsten, letztendlichsten Verursacher, weil sonst könnte ich ja das irgendwie lösen, das Problem. Und bei Gott sage ich auch noch, dass er auch nicht. Ja, wer dann? Wer ist denn da der First Mover von, wie man so schön sagt, oder vom Bösen? Dazu muss ich nochmals ein bisschen zurückblenden. Und zwar zu Beginn. Wenn wir Gott betrachten, gibt es Eigenschaften, die sind nur Gott eigen. Also eben seine ganze Majestät, seine Souveränität, seine Allmacht, seine Allwissenheit, seine Allgegenwart, das sind alles Eigenschaften, die hat nur Gott. Die treffen nicht auf ein Geschöpf zu. Dann haben wir aber andere Eigenschaften, die sehr wohl auch in uns Menschen, die wir ja nach seinem Bild geschaffen sind, gefunden werden können. Wie eben Liebe, Güte, die Langmut, also Geduld heißt das ja, Gnade, Barmherzigkeit. Das sind alles Eigenschaften, die uns des Langen und Breiten auch erklärt werden in der Bibel. Gott ist gütig. Gott ist die Liebe, oder sagt der Johannes. Das ist die Aussage über ihn. Und man kann jetzt natürlich so fokussieren, dass wir nur noch diese Seite sehen. Und das ist genau das Problem. Es gibt ja noch eine andere Seite. Das ist nämlich die Seite der Heiligkeit, der Wahrheit, der Perfektion, Gerechtigkeit. Nun genau diese Eigenschaften provozieren, wenn das Böse da ist, Eifersucht. Im guten Sinne, Eifersucht und Zorn. Ich meine, wenn... Nur als Beispiel, als Klammerbemerkung. Ihr habt euren Kleinen, wer jemand so ein 3-, 4-, 5-Jährigen, und jetzt kommt jemand und schlägt ihn. Oder möchte ihm wirklich etwas Böses antun. Ja, werdet ihr da nicht zornig? Findet ihr, ja, okay, gut. Ist nicht so gut, was er da macht. Also, nein, ich meine, da kommt er in Rage, oder? Das ist doch klar. Da gibt es doch eine Reaktion. Oder als Mann oder als Frau, jetzt wird ein Ehemann, eine Ehefrau von einem anderen oder anderen weggenommen. Ja, da werdet ihr doch eifersüchtig, oder? Im guten Sinne. Das ist ganz normal. Das ist eine gute, es gibt natürlich die falsche Eifersucht und der falsche Zorn, das ist auch klar, das reden wir jetzt nicht. Also das sind Eigenschaften, die gehören zu Gott. Nun, Gott hat alles zu Beginn gut geschaffen. Er hat das Jenseitige geschaffen, das für uns Unsichtbare, das ist eben der obere Bereich mit der ganzen Engelwelt. Eine wunderbare Engelwelt, die können wir nur erahnen. Wir haben nur ganz kleine Hinweise, aber die ist wunderbar. Wunderbare Wesen. Die sind auch mit Verstand, die können auch reden, die sind auch moralisch verantwortlich. Sie haben aber keinen Körper, wie wir. Und sie sind nicht in diesem Sinne im Bilde Gottes geschaffen. Und dann das Diesseitige, das kennen wir, oder? Alles, was hier erschaffen worden ist, wunderbar. Gott selbst hat das gesagt. Alles, was er gemacht hatte, siehe, es war sehr gut, heißt es. Im ersten Buch, ich finde das immer wieder schön, oder wie das so heißt. Alles, oder sagt das und das gemacht, es war gut, 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 gut. Und am Schluss sagt er, alles war sehr gut. Oder das ist wirklich wunderbar. So, jetzt ist die Frage, wie ist denn jetzt hier in dieses Universum, das doch wunderbar geschaffen worden ist, nicht das Böse überhaupt reingekommen? Gott, haben wir jetzt vorhin gehört, von ihm kommt nichts Böses, nur Gutes. Und da müssen wir daran denken, das Böse ist in der unsichtbaren, also in der jenseitigen Welt zuerst hineingekommen, nicht hier. Also wir müssen den First Mover in der jenseitigen Welt suchen. Wir lesen in Hesekiel, hört einfach mal gut zu und überlegt jetzt, was macht das mit euch? Oder was könnt ihr hier vorstellen jetzt bei dem? So spricht Gott, der Herr, o du Siegel der Vollendung, voller Weisheit und vollkommener Schönheit. In Eden, im Garten Gottes, Eden, im Garten Eden, kennen wir, warst du. Mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt, Sardis, Topas, Diamant, Chrysolit, Onyx, Jaspis, Saphir, Karfunkel, Smaragd und mit Gold. Deine kunstvoll hergestellten Tamburine und so weiter. Dann Vers 14. Du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Cherub, das sind Engel. Es gibt verschiedene Gruppen von Engeln und wir kennen die Cherub oder Cherubim als Mehrzahl und die Seraphim auch als Mehrzahl und noch andere Engelarten. Ja, es gibt also verschiedene Engelarten und Cherub ist einer der höchsten Engel. Es gibt dann noch den Erzengel, oder Michael? Aber diesen Cherub, ein schützender Cherub. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt, du warst auf dem heiligen Berg Gottes. Auch so einen Ausdruck, ein heiliger Berg Gottes. Und du wanderst mitten unter den feurigen Steinen. Du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung. Du warst vollkommen. Also da wird ein Engelwesen indirekt jetzt beschrieben, vollkommen. Und dann heißt es bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, bis Sünde in dir gefunden wurde. Und da können wir in Jesaja 14 mal noch weiterlesen. Da heißt es, wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern? Und die Vulgata, also die lateinische Übersetzung, übersetzt hier Luzifer. Das kennen wir, oder das Wort Luzifer. Das ist das Wort für Glanzstern oder Morgenstern. Sohn der Morgenröte, wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen? Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, und jetzt kommt eigentlich der wichtige Punkt, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg am äußersten Norden. Das ist eigentlich der Berg Gottes symbolisch. Ich will emporfahren in Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Und das ist genau dieser Stolz, dieses wunderbaren Cherub, der sein wollte wie Gott. Und das ist der Initialpunkt. Das ist der Punkt, wo das Böse in dieses Universum hineingekommen ist, durch diesen Cherub, den wir heute als den Widersacher Gottes, das ist vom Hebräischen der Satan, oder Widersacher Gottes, oder wir kennen das auch der Durcheinanderbringer vom griechischen Diabolos, der Teufel. Das sind die beiden Begriffe, die wir da sehr gut kennen. Oder die alte Schlange, es gibt ja noch mehrere Begriffe, könnt ihr dann in Offenbarung 12 nachlesen. Nun, also dieser vollkommene Cherub, das ist der First Mover. Und der hat andere Engel mit sich gezogen. Gut, jetzt könnt ihr fragen, was hat das jetzt mit mir zu tun, oder? Ich bin hier auf der Welt, was hat das mit dieser Frage zu tun? Wir gehen mal weiter. Nun, Gott in seiner Gerechtigkeit hat offensichtlich sowohl dem Teufel als auch den Dämonen ein Recht gegeben, eine gewisse Zeit zu wirken, in bestimmten Grenzen. Das wird uns nirgends explizit und klar erklärt, aber es ist durch Nachdenken nachvollziehbar. Es muss offensichtlich so sein, sonst wäre er ja schon längst weg. Also offensichtlich hat Gott es als richtig erachtet, ihn so wirken zu lassen, um eben auch den Menschen zu versuchen. Und so begann das Ganze hier auf dieser Erde, im 1. Mose 3. Ich nehme einfach mal so drei Sachen raus. Sollte Gott wirklich gesagt haben, so mit dieser listigen Frage, sollte Gott wirklich gesagt haben? Und dann die direkte Lüge, keineswegs werdet ihr sterben. Keineswegs. Nein, ihr werdet sein wie Gott. Das ist die Urlüge. Das heißt also, der Feind der Menschen und von Gott kommt durch Lügen, durch List. Und Adam und Eva, sie sind stellvertretend für uns Menschen. Sie haben stellvertretend für uns Menschen gehandelt. Das zeigt auf der einen Seite die Verantwortung, die Eltern haben gegenüber Kindern als Beispiel. Weil vieles, was die Eltern machen, müssen zum Teil Kinder später ausbaden. Als Beispiel jetzt. Ist aber ein anderes Thema. Aber was Römer 5 uns hier sagt, darum gleich wie durch einen Menschen, und da spricht er jetzt von Adam als dem Verantwortlichen. Ist doch interessant, oder? Paulus hätte gesagt, durch einen Menschen Eva, oder? Nein, er sagt Adam, weil Adam hatte die Verantwortung. Die Schöpfung, es heißt hier dann, die Sünde in die Welt gekommen ist. Also darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod. Und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Also mit anderen Worten, das, was wir erben, ist eben diese gefallene Schöpfung und ein gefallener Zustand und die Sünde in uns. Wir müssen unseren Kindern nicht beibringen, zu lügen als Beispiel. Das können sie einfach. Habe ich bei meinen Kindern nie beigebracht. Trotzdem hat es funktioniert. Und wir merken ja in uns selbst, irgendetwas ist in uns eine Neigung. Auch als Gläubige nach vielen Jahren, oder? Wisst ihr, als Gläubige merken wir, oder hoffentlich wachsen wir geistlich, dass wir immer mehr sehen, wie sündig wir eigentlich sind. Und so bin ich der Überzeugung, dass der Sündenfall, eben in diesen zwei Schritten, wirklich die beste Erklärung ist. Das ist die Erklärung, die Gott uns gibt. Für die ganze geschichtliche und aktuelle Misere, in der wir leben. Da kann niemand sagen, unsere Welt ist okay. Sie ist nicht okay. Und wenn ihr Geschichte, meine alle, die mal Geschichte studiert haben, um was geht es da mal primär? Ein Kampf da, da wird wieder dieser gemeuchelt, da wird wieder das, dieser Herrscher kommt wieder hoch und will alles beherrschen und so weiter. Also, ich habe wahnsinnig gerne Geschichte, oder? Aber das tut manchmal weh, oder, im Herzen, wenn man sieht, die Menschen. Und gerade letzthin waren wir Schloss Chillon, dann habe ich dann die Hellebarden gesehen, oder, und diese Mordinstrumente unserer Vorfahren hier in der Schweiz, oder, wir sind natürlich stolz, oder, auf die Schweizer, die das erobert haben. Aber als ich da die Hellebarden und die Dinge, Morgensternen so gesehen habe, habe ich gedacht, ach nein, das ist ja zum einander die Köpfe einzuschlagen. Also, ich glaube, bin fest davon überzeugt, das ist die einzige Erklärung. Deshalb ist es so, dass wir jetzt in dieser Situation leben, wie es hier dargelegt wird. Das heißt also, wir haben diesen Einfluss immer noch von der unsichtbaren Welt, das heißt also der dämonischen Welt. Und wer das nicht glaubt, Epheser 6, da heißt es, Vers 11, legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Natürlich nicht diese Eisenrüstung vom Mittelalter, sondern eine geistliche Waffenrüstung. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen, von wem? Des Teufels, standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen das Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächten und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt. Also Paulus spricht hier von nicht nur ein paar kleine Dämonen, oder, die hier rumspringen, sondern da geht es um Mächte, um Gewalten. Also wir sollten nie das irgendwie kleinreden. Die haben ihre Macht. Aber Jesus hat gesiegt. Das ist wichtig. Und ihre Waffe ist die List. Ihre Waffe ist die Lüge. Jesus hat ja gesagt, der Teufel ist ein Lügner, ein Menschenmörder vom Beginn weg. Das ist seine Waffe. Deshalb sollen wir die Bibel haben, oder die Bibel, bei der wir die Wahrheit haben. Das ist die Wahrheit. Da haben wir die Offenbarung der Wahrheit. Und mit der Wahrheit können wir die Lüge entlarven. Gut. Ja, was ist das, was hat das jetzt zu tun mit dem Thema, oder? Das ist jetzt so ein bisschen die Frage, oder ist das, schlussendlich habe ich ja die Frage gar nicht beantwortet, oder? Warum lässt Gott das Böse zu? Das muss wirklich beantwortet. Wir wissen jetzt, warum das Böse da ist, oder? Oder wir können das mal versuchen nachzuvollziehen. Das Gute am Ganzen ist, dass Gott, als der Sündenfall passierte, nicht gesagt hat, wisst ihr was? Arrangez-vous. Hein? Ja, hätte er sagen können, oder? Dann sagen wir, okay, ich nehme mich da vornehm zurück, oder? Und jetzt schaut mal, wo das hinführt, oder? Wenn Gott das gemacht hätte, bin ich auch überzogen, dann wären es du und ich wären nicht da. Wir hätten uns schon längst aufgerieben. Also die Menschheit hätte sich schon längst ausgelöscht, wenn Gott nicht da wäre und eingegriffen hätte und immer noch eingreift. Gott hat nämlich das letzte Wort. Das ist doch das Wunderbare. Das Böse, der Teufel, der hat nicht das letzte Wort. Gott hat das letzte Wort. Und dazu das Beispiel von Josef. Ihr mögt euch sicher erinnern, oder? Die Geschichte von Josef. Er wurde verkauft von seinen eigenen Brüdern in die Sklaverei. Ist unheimlich. Und dann dieser Josef, ganz am Schluss, als die Brüder aus der Jakob gestorben ist, haben die dann richtig Angst bekommen. Gesagt, jetzt kommt's. Oder? Meine, der Josef, der hat jetzt noch ein bisschen gewartet, oder? Gesagt, okay, solange der Vater da lebt, lassen wir die mal, oder? Aber wenn der Vater stirbt, dann kommen wir so richtig dran, oder? Das war ihre Angst. Und so sind sie dann schnell gekommen. Der Vater hat gesagt und hat sie dann beruhigt und hat ihnen gesagt, ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun. Oder? Also in anderen Worten, er redet nicht das Böse klein. Er sagt, das, was ihr gemacht habt, das war böse. Das habt ihr in ihrer eigenen Entscheidung gemacht. Aber, jetzt kommt das große Aber, Gott gedachte es gut zu machen. Und das ist genau das Geheimnis, wo wir irgendwo an Grenzen stoßen. Ist jetzt das möglich, dass auf der einen Seite Gott die Menschen oder auch die Natur gewähren lässt und viel Böses passiert und viel Leid damit verursacht wird und gleichzeitig verfolgt Gott gute Ziele? Gleichzeitig will Gott das Gute für dich. Wie ist das möglich? Bei Jesus selber haben wir ja das Beispiel. Bei ihm war der Unterschied, er wusste ganz genau, was ihn erwartete. Wenn wir in einer bestimmten Situation drin sind, wissen wir nicht, wie es ausgeht. Und das kann ein bisschen beklemmend sein. Aber Jesus, der ja genau wusste, was ihn erwartete und dort in Gethsemane auch entsprechend gebetet hatte, er ließ alles Böse über sich hinweggehen. Er leidete, er nahm diesen bitteren Kelch bis zum bitteren Ende, weil er genau wusste, mit dem erringe ich den Sieg. So. Nun, die Erklärungsmodelle sind jetzt eben schwierig für uns. Wie ist das möglich, oder? Deshalb gibt es ja dann die eine Seite, die sogenannte Prädestination oder dann eben sogenannte doppelte Prädestination, bei der man dann sagt, ja gut, Gott hat alles arrangiert. Bereits zum Voraus schon. Er hat schon zum Voraus bestimmen, wer dann zum Glauben kommt, wer nicht oder was passieren wird. Ein solches Modell nennt man deterministisch. Deterministisch heißt, es ist alles schon vorherbestimmt. Es ist wie eine Riesenmaschine, die hat man mal aufgezogen, oder? Und jetzt läuft alles ab, oder? Genau nach Plan. Kommt alles genau so raus, wie Gott es eben geplant hat. Das Problem, das ich persönlich habe damit, wo bleibt denn jetzt unser Wille? Wo bleibt denn jetzt unsere Handlungsfreiheit? Die wäre dann nicht mehr real. Und so bin ich persönlich eben der Meinung, wir haben tatsächlich reale Möglichkeiten, uns zu entscheiden, ob du geistlich wächst oder nicht, zum Beispiel. Das entscheidest du, nicht Gott. Gott will, dass du wächst. Ich kenne da nicht alle heute Morgen. Wenn jemand jetzt da ist, der sein Leben noch nicht Jesus übergeben hat, jemand, der vielleicht auch sagt, ja, ich kann nicht glauben, oder weiß ich nicht, es gibt ja ganz viele Einwände. Also wenn noch jemand da ist, der jetzt hier diesen Schritt auch noch nicht gemacht hat, dann sage ich dir heute Morgen, es liegt an dir. Du entscheidest, niemand anders. Gott hat sich schon klar ausgedrückt, oder? Paulus hat ja gesagt im 1. Timotheus 3, Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Oder Petrus hat gesagt im 2. Petrus 3, Gott will, dass niemand verloren geht. Also Gottes Willen ist klar ausgedrückt. Es liegt an dir zu entscheiden. Und du kannst das nicht jemand anderem abschieben. Das Abschieben eben, das kennen wir ja von Adam und Eva, oder? Die Frau, die du mir gegeben hast, die Schlange oder so. Also ganz wichtig, es ist effektiv unsere Entscheidung. Wir sind und wir können frei entscheiden, innerhalb von dem Rahmen, den Gott uns gegeben hat. Gott, was er daraus dann macht, das ist wieder etwas ganz anderes. Und auch das, was er zulässt, haben wir gesehen bei Hiob, ist ganz klar bemessen. Der Feind und auch derjenige, die das Böse verüben, können nicht weitergehen, als Gott genau zulässt, mit einem bestimmten, klar definierten Ziel. Und damit komme ich eigentlich hier jetzt zum Abschluss, bei dem wir nochmals darüber denken können. Gott hat das letzte Wort auch in deinem Leben. Es ist nicht, weiß ich was, dein Boss oder ich weiß nicht, mit wem du Probleme hast aktuell. Es ist nicht diese Person, die dir aktuell Schaden zufügt, die das letzte Wort hat. Es ist Gott, der das letzte Wort hat. Wenn Gott das zulässt, dann hat er Ziele. Das Ziel bei Menschen, die ihr Leben noch nicht übergeben haben, die sich noch nicht unter die Autorität Gottes gestellt haben, das Ziel Gottes ist, dass sie zum Glauben kommen. Ganz klar. Alles, was er zulässt, ist diesem einzigen Ziel gewidmet. Dass jemand erkennen kann, dass jemand dazu geführt wird, dass er Gott sucht. Und manchmal ist es tatsächlich so, wenn es uns gut geht, da haben wir Schweizer ja richtig Erfahrung, oder? Dann sind die Menschen oder tendieren die Menschen gleichgültig zu sein. Und auch Klammerbemerkung, das ist das, was mir am meisten Mühe macht. Menschen, die gleichgültig sind. Da kann man nämlich nicht mal über den Glauben streiten. Sagt, das ist okay, das, was du glaubst, gut, oder? Wenn wenigstens Widerspruch da ist, oder? Da kann man wenigstens miteinander austauschen. Aber die Gleichgültigkeit ist das Schlimmste. Also das ist meine Ansicht. Also das ist das Ziel, das Gott hat. Er möchte die Menschen dazu führen, dass sie zum Nachdenken kommen und schlussendlich Gott erkennen können und zum wahren Glauben kommen. Jetzt, wenn wir im Glauben unterwegs sind, ist es ja nicht so, dass alles Leid weg ist, oder? Oder ist da jemand, der bei dem, also zum Glauben gekommen ist, kein Leid mehr da war? Nicht, okay, gut. Da bin ich nicht der Einzige, oder, bei dem auch Leid da war und immer wieder auch da ist. verschiedenen Ebenen, oder? Verschiedenen Themen. Nun, Gott hat hier eben auch ein Ziel. Und zwar will er dich in geistlich tiefere Dimensionen führen. Oder du kannst auch sagen, höhere Dimensionen, nicht so davon. Aber er will dich einfach weiterführen. In neue geistliche Dimensionen führen. Das ist das, was mir irgendwie ganz neu auch für mich so wie klar geworden ist. Hey, Gott will dich weiterführen. Und ohne gewisse Erfahrungen, eben vom Leid, wäre das wie nicht da. Das ist, was Hiob ja auch dann ausgedrückt hat am Schluss. Vorher hatte ich nur vom Hören sagen von dir gehört, aber jetzt, oder jetzt habe ich dich gesehen. Und ich glaube, genau diese Erfahrungen, dass Gott uns weiterführt, gibt für uns ein Ja für das Leid, das Gott zulässt. Auch wenn es für den Moment schmerzt und schwierig ist zum Ertragen und man am liebsten ausbricht. Aber Gott will dich mit dem weiterführen. Und denk daran, das war für mich auch in einer bestimmten Situation im Leben wirklich ein Halt. Ich wusste, hey, das ist begrenzt. Das ist begrenzt. Und Gott hat ein Ziel. Und er will dich weiterführen. Das ist das Wunderbare. Wie mit Römer 11 enden, weil diese Gedanken Gottes, wir können sie nicht wirklich fassen in ein Schema. Eben sonst landen wir in der Prädestination. Oder? Sonst hat Gott halt alles vorherbestimmt. Das ist eben nicht so. Hat einen Teil. Das andere bestimmst du in der Geschichte. Deshalb sagt dann der Paulus im Römer 11, 33, oh, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind deine Gerichte, wie unausforschlich sind deine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm, durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit.